Ja, guten Morgen. Ich bin so versungen jetzt schon, dass ich hoffe, ich kann noch genug sprechen. Ich weiß, ich weiß, ich habe Wasser bekommen von meiner lieben Frau. Das ist schon sehr toll. Ja, ich begrüße euch alle hier im Begegnungszentrum. Das erste Mal ohne Anmeldung wieder. Wie habt ihr euch gefühlt? Ich darf kommen, ohne mir vorher zu überlegen, ob ich kommen will oder nicht. Oder ich darf jetzt wirklich kommen, ohne dass ich vorher eine Mail schreiben muss. Gut, registrieren, da müssen wir uns alle noch, das ist im Schutzkonzept, wir müssen alle noch unsere Namen angeben und ich hoffe, das hat alles auch geklappt. Ich weiß aber auch, dass das jetzt aufgezeichnet wird. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt so Kameras hinstellen. Hallo? Herzlich willkommen, alle, die das dann verspätet halt auch anschauen und die diese Predigt mithören. Ganz herzlich willkommen. Ich finde es toll, dass das jetzt auch über Internet angehört und angesehen werden kann. Ja, mein Thema heute habe ich hier notiert, das heißt motiviert durch göttlichen Sprit. Wir sind schon eingeleitet worden und ich möchte beginnen mit einem Wort, das uns sehr geläufig ist. Hotspot. Was geht da ab? Wir haben das in der letzten Zeit sehr negativ mitbekommen, wenn wir Hotspot gehört haben. Man hat davon geredet, ja, es gab dort in dieser Gegend, in diesem Ort, in diesem Lokal einen Hotspot, wo sich ein Virus ungehemmt ausbreiten konnte. Aber wenn wir überlegen, kennen wir das Wort ja schon von früher. Es gibt Internet-Hotspots, WLAN-Hotspots. Hotspot heißt eigentlich nichts anderes als ein Punkt, wo es heiß ist. Ein heißer Punkt. Dort geht etwas ab. Und es sind Orte mit gewaltiger Energie. Das kann negative Energie sein, das kann aber auch positive Energie sein. Und ich erlaube mir jetzt diesen Begriff Hotspot zu nehmen und zu sagen, das ist die Gemeinde von Jesus seit 2000 Jahren, ein Hotspot. Kirche bringt's. Weil sie ein Hotspot ist, ein Ort mit gewaltiger Energie. Ein Ort, der wirklich auch Leute im positiven Sinn ansteckt. Ein Ort, wo, wenn du dorthin gehst, gehst du nicht mehr gleich zurück in deinen Alltag, weil es dich verändert. Das ist Kirche, die es bringt. So ist sie gedacht. Und so möchten wir das auch leben. Ganz viele Christen möchten das leben, möchten Kirche sein, die hotspotmäßig etwas verändert, etwas bewegt. Die Gemeinde ist das also seit 2000 Jahren. Wir haben jetzt schon einige Eigenschaften der Kirche angeschaut miteinander. Zum Beispiel, dass die Kirche ein tragfähiges Netz ist. Denkt an die Hängematte, aufgehängt an Gottes Gnade und Macht. Man merkt, hier kann ich als Mensch aufgefangen sein. Dazu ist Gemeinde da. Ein Netz, das trägt, weil Gott hier das Netz gewoben hat. Kirche ist relevant und einflussreich, das haben wir auch angeschaut. Es hat Einfluss. Und zwar für das persönliche Leben, wie auch für die Gesellschaft. Und merkt euch noch den Satz, den wir damals so herausgestrichen haben: Lebensveränderung geschieht durch Herzensveränderung. Wenn du möchtest, dass sich dein Leben ändert, dann lass zu, dass Gott dein Herz, dein Inneres ändern kann. Dort beginnt's. Und daraus geschieht dann schlussendlich auch Gesellschaftsveränderung. Wenn viele Menschen sich von Gott verändern lassen, ein verändertes Leben haben, dann wird die Gesellschaft automatisch auch positiv geprägt. Letzte Woche ging es darum, Kirche bringt, weil sie eine engagierte Gemeinschaft ist von Menschen, die die Exzellenz Gottes exzellent bedienen wollen. Menschen, die eifrig sind. Kirche ist bedacht auf Exzellenz. Das war das Thema letztes Mal. Und jetzt also Kirche als Hotspot für Motivation und Inspiration. Motiviert von göttlichem Sprit. Erinnert ihr euch noch an unseren dreiteiligen Vers, Merkvers, den wir das letzte Mal kennengelernt haben? Wer eine Bibel hat, darf den gerne aufschlagen, steht in Römer Kapitel 12, Vers 11. Und ich lese es nach der Schlachterübersetzung. Es gibt ja verschiedene Bibelübersetzungen. In der Schlachter ist es für mich auch ganz griffig formuliert und deswegen habe ich diese Übersetzung gewählt. Römer 12, 11. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist. dient dem Herrn. Im Eifer nicht nachlassen. Im Geist gang brennend sein und dem Herrn zu Diensten sein. Und heute nehme ich den zweiten Teil heraus. Brennend im Geist. Zeit brennend im Geist. Ich habe es hier aufgeschrieben. Und hier geht es um das Brennendsein, um das Kochen und um das Sieden. Eigentlich ist das Wort, das hier dahinter steht im griechischen Text, nicht das Verbrennen, das Lodern von Flammen, wenn man zuerst dran denkt, sondern da steckt das Wort drin, von etwas aufkochen, sieden lassen. Ich habe hier einen Wasserkocher gemalt, einen wunderschönen. Und ihr merkt, der ist auch angeschlossen an Strom, der braucht Energie. Und dann füllt man hier Wasser ein. Und wenn das Wasser dann hineinkommt, dann wird es hier so richtig aufgeheizt. Und super ist das, wenn man damit dann auch eine Tasse mit Kaffee aufheizen kann. So richtige Nescafé habe ich gerne. Ich weiß nicht, ob ihr das auch liebt, aber ich liebe Nescafé. Und wenn man das aufgießt, so richtig, oh, und das Gütschli Milch drin und wow, das ist gut. Stellt euch vor, ihr macht das Ganze mit kaltem Wasser und macht einen solchen Kaffee mal so richtig schön kalt. Wie schmeckt das? Schon mal probiert? Es ist mir schon passiert, oder? Ich habe das Wasser in den Wasserkocher gestellt, dann auf diese Aufrichtung da drauf, bin davongegangen, habe meine Kaffeetasse bereit gemacht, kam zurück und habe das Wasser genommen und eingeschüttet. Aber ich habe vergessen, das Hebeli da, das wichtige kleine Hebeli, das habe ich nicht runter gemacht. Und dann hatte ich auf einmal kalten Kaffee in meiner Tasse. Und ich nehme einen Schluck, ist wirklich nicht so cool. Zum Glück haben wir Mikrowellenherd, habe ich es dort reingestellt und dann konnte ich doch noch einen ungefähr warmen Kaffee trinken. Das ist gemeint, brennend im Geist sein heißt nicht nur verbrennen oder lodern wie eine Flamme, sondern hier geht es mal um aufgeheizt sein. So einfach heißer Kaffee. Und wenn das in der Bibel steht als eine Aufforderung, nicht nur an einzelne Menschen, sondern an eine ganze Gemeinde, eine ganze Gemeinschaft, dann heißt doch das, gießt euer Glaubensleben richtig schön heiß auf. Seid eine Gemeinde, wo Glaube richtig gut heiß ist und nicht so lau und kalt. Diese Formulierung, seid brennend im Geist, kommt in der Bibel noch ein einziges Mal vor. Und das ist in eine Geschichte eingepackt. Und zwar im Buch der Apostelgeschichte. Finde ich natürlich super, da wir ja in dieser Predigtserie, in diesen 5 Predigten, auch so Streiflichter und Storys aus von ganz vom Anfang anschauen wollen. Und das Buch der Apostelgeschichte in der Bibel ist voll von solchen Geschichten. Es gibt eine Person, von der gesagt wird, sie ist brennend im Geist. Ich will euch diese Geschichte erzählen. Sie handelt von einem Hotspot der damaligen Welt, des damaligen Römischen Reiches, und zwar in der Stadt Ephesus. Ephesus ist heute nur noch eine Ruine. Es liegt in der Türkei. Damals war es eine römische Provinz Asia und Ephesus war die Hauptstadt dieser ganz großen Region, die heute ungefähr die Türkei abbildet. Und Ephesus war riesig. Allein nur das Theater, das man ausgegraben hat, ein offenes Theater, ein Halbkreis vorne Bühne, hatte 24.000 Plätze. Da ist unsere Swisspor Arena mit ihren 16.500 oder 17.000 Plätzen nur 3/4 so groß. Ihr könnt euch vorstellen, wie groß das Ephesus als Stadt war. Und es war ein Hotspot für die Wirtschaft, es war ein Hafen dort, es war an der Route von West nach Ost, alle mussten dort irgendwo durch. Ephesus war auch ein Hotspot für Religionen, es gab einen wunderbaren Tempel, er zählte zu den 7 Heiligtümern der Antike, der Tempel der Artemis oder der Diana. Das war die Göttin, die in Ephesus besonders verehrt wurde. Aber es gab ganz viele verschiedene Kulte und Religionen. Und wie das ist bei einer großen Stadt, kommen alle irgendwann. Und auch die Christen kamen damals schon an, relativ früh. so ums Jahr 50 nach Christus vermutlich, also 20 Jahre nachdem Jesus gestorben ist, war in Ephesus bereits eine Gemeinde. Auch der Apostel Paulus war einmal dort gewesen. Dann sind weitere Menschen, die wir kennen aus der Bibel. Und wir sind jetzt genau in diesem Hotspot, wo wir die Person lernen, von der es heißt, dass sie brennend im Geist ist. Und ich möchte euch diese Geschichte erzählen. Sie steht in Apostelgeschichte 18, beginnt in Vers 24. Und ich erzähle einfach, was da steht. In Ephesus kam ein Mann an, der war ein Jude, sein Name war Apollos. Eigentlich stammte er aus Ägypten, aus der Stadt Alexandria. Er war aber ein Wanderprediger und unterwegs. Er war ein sehr redegewandter Mensch und er war auch sehr bewandert in Schriften. Er kannte sich aus. Und was auch interessant ist, er wusste sehr viel über Jesus Christus und war dort auch sehr richtig orientiert und hat von Jesus erzählt. Nun, wenn er den Mund auftat, dann war das voller Leidenschaft. Es heißt, er war brennend im Geist. Einmal hat er in der Synagoge gepredigt, das ist das Gotteshaus der Juden, da, dort in Ephesus. Und zwei Menschen, ein Ehepaar, die auch Jesus liebten, Priscilla und Aquila, hörten ihm zu. Sie waren begeistert von der Eindrücklichkeit, wie dieser Apollos redete. Sie stellten aber auch fest, Apollos kennt nur die Taufe des Johannes. Er kennt die Taufe von Jesus Christus gar nicht. Deswegen haben sie sich an ihn gewandt, haben ihn eingeladen zu sich nach Hause und haben ihm die Schriften und diese Bilder alle noch viel besser erklärt. Auch das Leben von Jesus und der Lebensstil, der daraus kommt. Nach einer gewissen Zeit wollte Apollos dann wieder weiterziehen. Er wollte nach Korinth und die Gemeinde von Ephesus, die Christen, die er jetzt kennengelernt hatte, die haben ihm ein Empfehlungsschreiben mitgegeben, dass die Leute in Korinth diesen Apollos freundlich aufnehmen. Und tatsächlich kam er dort in Korinth an und hat seine Gaben eingesetzt, um die jungen Christen, die dort waren, zu ermutigen, zu stärken, dass sie zur Entfaltung kommen. Und er hat auch mit Menschen, die kritisch waren, disputiert. Er hatte evangelisiert, er hatte Argumente, um zu belegen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, den die Juden erwarten. Faszinierend. In der Zwischenzeit kam in unserem Hotspot in Ephesus über den Landweg Paulus an. Jetzt kommt er zum zweiten Mal nach Ephesus und er begegnet dort einer Gruppe von Menschen, die Jesus nachfolgen. Es waren 12 Männer. Er kommt mit ihnen ins Gespräch und fragt, habt ihr den Heiligen Geist bekommen, als ihr gläubig geworden seid? Boah, wir wussten gar nicht, dass es so etwas wie einen Heiligen Geist gibt. Wovon sprichst du? Ja, sagte Paulus. Auf was für eine Taufe seid ihr dann getauft worden, wenn ihr getauft seid? Das war die Taufe des Johannes. Ah, sagte Paulus. Wisst ihr, die Taufe des Johannes ist eine Taufe, wo man etwas bereut und dann sein Leben ändern möchte. Es ist eine Taufe zur Umkehr. Der Johannes hat aber gesagt, nach mir kommt einer, das wird der Jesus Christus sein, dem sollt ihr glauben. Und als diese 12 Männer das hörten, da ließen sie sich sofort auf den Namen von Jesus Christus taufen. Soweit mal die Geschichte, die sie in Apostelgeschichte 18, 24 bis Kapitel 19, Vers 7 steht. Lasst uns also in dieser Geschichte mal über Apollos nachdenken, dieser Mann, der brennend war im Geist. Lasst uns auch über die Christen nachdenken, wie dieser Aquila und die Priscilla, das Ehepaar, und auch die anderen Gläubigen, die dann dem Apollos ein Empfehlungsschreiben gaben. Und lasst uns drittens über diese Gruppe der 12 Jesus-Nachfolger nachdenken. Was hat es zu tun mit seid brennend im Geist, mit motiviert sein? Apollos. Nehmen wir den zuerst. Der war leidenschaftlich, brennend im Geist. Das bedeutet einfach mal, zuerst einmal leidenschaftlich. Da steckt noch gar nicht mehr drin. Es ist ein Mensch, der ist motiviert und der ist inspiriert, der schwärmt für etwas. Und ich glaube, diese Art von Leidenschaft haben wir alle schon irgendwann mal erlebt. Zum Beispiel, wenn man verliebt ist. Das könnte sein, dass das einige schon erlebt haben. Ich vermute sehr, sehr viele. Und da merkst du, beim Verliebtsein, da brennt eine Leidenschaft, da brennt auch etwas. Und da gibt es den romantischen Typ, der brennt dafür, in der Nähe zu sein des anderen. Und zu genießen, diese Nähe, die Worte zu hören, die klingen dann einfach so wie Melodien, auch wenn sie schnurrend daherkommen, aber verliebt, verändert. Es gibt dann auch den sachorientierten Verliebten, der hat ein Projekt. Ich will meine Prinzessin, meinen Prinzen erobern. Und diese Leidenschaft brennt. Da kann es sein, dass du gar nicht mehr so viel Schlaf brauchst, weil das einfach zieht. Das ist ein Beispiel, wo wir Leidenschaft erleben. Es gibt viele Arten, wo wir Leidenschaft erleben, wo etwas brennt und zieht. Du kannst leidenschaftlich dich ärgern. Das geht. Bis hin zum Klopfen auf den Tisch oder dann sonst noch auf sonst etwas oder jemanden. Du kannst dich aber auch leidenschaftlich freuen. Und ich weiß, da sind die Leute sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die freuen sich leidenschaftlich so. Und dann gibt es Leute, die machen vor Leidenschaft einen Freudensprung. Also wir sind unterschiedlich und doch kennen wir alle Leidenschaft. Leidenschaft kann wie ein Sog sein, der uns dorthin zieht, wo es uns ziehen will. Manchmal haben wir das nicht mal mehr im Griff. Wer einmal einen Roman liest und dort von der Leidenschaft gepackt wird, zu wissen, wie die Geschichte weitergeht, der weiß, wovon ich spreche. Oder wenn du die Geschichte wissen willst, wie sie in der Serie weitergeht, das ist Leidenschaft, um das zu wissen, es zieht dich dorthin. Bei Apollos war es auch so, dass er brennend im Geist war. Er war ein leidenschaftlicher Mann. Und das hat man gemerkt in seinem Reden und in seinem Erzählen. Er war motiviert, er war auch inspiriert. Sein Kaffee war nicht kalt, sein Kaffee war heiß. Es gelang ihm, sein Brennen in eine gute Richtung zu lenken. Das ist auch noch wichtig. Gelingt uns das auch, dass unsere Leidenschaft in eine gute Richtung gelenkt wird? Wir merken, Leidenschaft kann uns auch wegziehen vom Guten. Aber wir können unsere Leidenschaft lernen zu lenken. Und das müssen wir über Motivation wissen. Motivation geschieht eigentlich nicht von außen. Also wenn ich jetzt, nehmen wir ein Beispiel, die Rebi motivieren will, dann kann ich vor sie hinstellen, so, yeah, das ist doch cool, komm, mach und so. Und die Rebi ist eine Frau, die sich gerne irgendwie etwas sagen lässt und motivieren lässt, aber ich kann nicht alles sagen. Ich habe auch schon ausprobiert, du machst nicht alles, was ich sage, gell? Und das ist auch normal, weil ich kann schon jemanden motivieren wollen, aber die Motivation, das geschieht im Herz von jedem selber. Eigentlich kann ich nur mich selbst motivieren. Und ich kann andere anspornen, ermutigen, etwas zu tun. Wenn jemand kommt und sagt, ja, mir ist halt langweilig. Was machst du, wenn es dir langweilig ist? Dann beginnst du irgendwo, dich zu zerstreuen, schaust Fernseher, gehst ins Internet oder drehst Daumen oder was immer, in der Hoffnung, dass irgendwann von außen etwas kommt, was bei dir einen Funken auslöst, dass du dich wieder motivieren kannst. Aber das geht. Das kann passieren, aber die Motivation geschieht wirklich in unserem Inneren. Wir zerstreuen uns sonst nur. Der Punkt ist, Langeweile können wir selber am besten knacken. Dort, wo Langeweile ist, ist der Anfang von etwas Neuem, etwas Kreativem, was entstehen kann. Wenn wir dort durchgehen, Langeweile ist eigentlich ein guter Ding, ein guter Umstand, damit dort der Hotspot von Inspiration ansetzen kann. Also, was hat Gott in dich hineingelegt? Eine Leidenschaft, dort kann das wieder verändert werden. Bei Apollos waren es drei Eigenschaften, die ich finde in dieser Geschichte, hier haben wir den Apollos. Und er war stark drin, ja, zu reden. Und seine Leidenschaften haben mit einem Charaktereigenschaften zu tun, die ihm geholfen hat, es in eine richtige Richtung zu lenken. Und das eine ist, er war zuverlässig. Und man kann auch sagen, treu. Man hat gemerkt, das, was er gesagt hat, dass er hat die Wahrheit gesucht. Es war ihm wichtig, dort nicht einfach so egal was zu machen, sondern er wollte nah sein bei Jesus und nah sein bei seiner Lehre. Er wollte den Lebensstil, den Jesus gelernt hatte, umsetzen. Und er hat das selbst auch gemacht. Das ist ein zuverlässiger Mann. Dort merken wir, die Leidenschaft wird gut kanalisiert. Die zweite Eigenschaft war, er war verfügbar. Ja, er stellte sich Jesus zur Verfügung. Und das war sein persönlicher Auftrag, dass er als Wanderprediger durch die Gegend zog. Mein und dein Auftrag sind anders als die von Apollos. Aber der Punkt ist, bin ich verfügbar für das, was Jesus für mich möchte? Stelle ich mich ihm zur Verfügung? Wenn ich das tue, dann kann er mich lenken. Wenn ich das tue, dann kann er meine Leidenschaft in die richtigen Bahnen leiten. Und das Dritte, was mich sehr beeindruckt bei Apollos, ist, er war lernbereit. Da kommt er als Prediger und da kommt ein Ehepaar auf ihn zu und sagt, komm zu uns, hey, wir werden es noch ein bisschen genauer erklären. Stell dir vor, dass der da mitmacht. Gut, er war darauf angewiesen als Wanderprediger, dass ihn jemand aufnimmt, dass er irgendeine Unterkunft bekommt. Das hat er vermutlich bei Priscilla und Aquila bekommen. Aber er war lernbereit, hat von ihnen neue Dinge gelernt und hat dazu gelernt. Er kannte ja nur die Taufe des Johannes, aber jetzt hat er mehr gelernt. Was bedeutet das? Was hat Jesus wirklich für einen Auftrag gegeben? Also bei Apollos stelle ich fest, und das kommt auch noch dazu, Leidenschaft heißt nicht, dass er alles richtig macht. Leidenschaft ist kein Kriterium für Wahrheit und Korrektheit. Aber Leidenschaft ist ein Kriterium für Inspiration und Motivation. Und solche Leute wie Apollos, die das Herz auf der Zunge haben, die sprudeln, die können natürlich andere Leute inspirieren. Und das ist gut so. Wenn du diese Gabe hast, so ein bisschen zu ermutigen oder ganz fest zu ermutigen, dann nutz das. Dann setze das ein. Weil so brauchen wir einander. Und dass auch die, die das ihre Leidenschaft darin besteht, die Mundwinkel kurz nach oben zu verziehen, einfach doch auch angespornt werden. So helfen wir einander. Dafür haben die Leute dann viel mehr Tiefgang, oder? Also, Gott möchte eine Kirche, die heißen Kaffee hat. Menschen, die zuverlässig sind, verfügbar und lernbereit. Wir wollen als Gemeinde genau diese drei Eigenschaften auch leben. Und es sind auch drei Kriterien, die wir brauchen, um irgendwo mitzuwirken, mitzuarbeiten. Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Lernbereitschaft. Jetzt Fokus auf dieses Ehepaar. Wie heißen die jetzt schon wieder? Aquila und Priscilla. Habt ihr gewusst, die beiden werden 6-mal im Neuen Testament erwähnt und 4-mal davon steht die Priscilla vorne. Also es lohnt sich, Priscilla und Aquila zu sagen. Dann haben wir die Mehrheit der biblischen Belege auf unserer Seite. Aber Aquila und Priscilla, die Reihenfolge gibt es auch. Nur so by the way, die Stellung der Frau. Hä? In der Bibel bei diesem Ehepaar kommt die Priscilla öfters vorne vor. Sie helfen jetzt diesem Apollos. Sie kümmern sich um ihn. Und diese Lernbereitschaft von Apollos, die macht es aus, dass all das, was dieses Ehepaar ihm beibringt, bei ihm auch fruchtet. Das bringt etwas. Und der Apollos, der geht mit neuer Leidenschaft und mit neuer Wahrheit, auch mit neuem Wissen über das, was Gott in seinem Wort lehrt und wer Jesus wirklich ist, jetzt weiter in die Stadt Korinth. In Korinth war früher schon mal der Apostel Paulus, über längere Zeit. Und jetzt kommt der Apollos und es heißt, der Apollos hat der Gemeinde dort so gut getan. Und rückblickend sagte Paulus später in einem Brief über dieses Verhältnis von Paulus zu Apollos folgendes. Es steht in 1. Korinther 3, 6. Ich, also Paulus, habe gepflanzt und Apollos hat begossen und Gott hat das Gedeihen geschenkt. Gott hat es wachsen lassen. Also das ist das, was beim Apollos rauskam. Also zurück jetzt aber zu Priscilla und Aquila. Sie zusammen mit der Gemeinde in Ephesus sind ein Hotspot für Inspiration und Motivation. Und wie setzen sie das um? Ich sehe bei ihnen auch wieder drei Eigenschaften oder drei Dinge, die sie tun. Also ich setze jetzt hier dieses Ehepaar. Ja, irgendwo sind sie hier zusammen und haben natürlich noch viel mehr Leute in der Gemeinde, die das dann auch mittragen. Die beiden und die Gemeinde selbst ist erstens gastfreundlich. Gastfreundlich. Sie leben diese wertschätzenden Begegnungen, sie nehmen Leute bedingungslos an. Zweitens sind sie ganz gut darin, andere zu stärken. Und zu entfalten. Sie nehmen sich Zeit, um miteinander in der Bibel zu lesen, um Fragen zu diskutieren. Abendelang verbringen sie miteinander und verhandeln Themen, die ganz wichtig sind. Sie ergänzen bei diesem Apollos das, was ihnen im Glauben noch fehlt. Das ist ein Hauskreis, Kleingruppe, permanent, oder? Die ganze Zeit, wie der Apollos da war, in diesem Umfeld der Gastfreundschaft. Und da geschieht die Jüngerschaft. Sie korrigieren auch. Sie helfen auch zurecht. Und schließlich, das Dritte, was hier passiert ist, sie senden. Sie senden den Apollos aus. Zusammen mit der Gemeinde geben ein Empfehlungsschreiben mit. Und genauso ist es eigentlich bei jeder Kirche, bei uns auch. Es geschieht auch hier Jüngerschaft. Das heißt, ein Jünger ist jemand, der Jesus nachfolgen will und der mit von Jesus lernen will, der sein Leben verändern lässt durch die Gegenwart Gottes. Und Jüngerschaft heißt dann, wir unterstützen einander in der Jüngerschaft von Jesus, sogar in dem, dass wir selbst einander wie jünger sind. Also dass Leute, die ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind, andere anleiten, begleiten, fördern, wie das jetzt Aquila und Priscilla mit dem Apollos gemacht haben. Das waren Jüngerschaftstreffen. Und wir möchten auch eine Gemeinde sein, wo wir sammeln, also wertschätzende Begegnung machen, wo wir gestärkt werden und zur Entfaltung kommen, also Ausrüstung, und eine Gemeinde, wo man gesendet ist. Ich glaube nicht nur, dass man Leute nach Italien oder nach Japan senden soll, sondern dass wir alle dort, wo wir unseren Alltag verbringen, Gesandte sind, Gesendete. Und das lateinische Wort für Sendung ist Mission. Also ihr seid auf einer Mission, wenn ihr an eurer Schule seid. Ihr seid an der Mission, wenn ihr in eurem Verein seid. Ihr seid an der Mission, an dem Arbeitsplatz, gesendet. Und wir geben allen hier ein Empfehlungsschreiben mit. Sagt, ja, das sind gute Leute. Das sind Leute, die Herr Jesus auch gern. Geht mit diesem Brief und lasst es aufstrahlen und leuchten. Sammlung, Zurüstung, Sendung. Das ist der Lebensstil der Jüngerschaft, den wir auch leben möchten. Und schließlich jetzt kommen wir noch zu dieser Zwölfergruppe. Da gibt es einige Fragen, die zu dieser Geschichte aufploppen. Und ich will da gar nicht viel alles erklären, aber einige Dinge habe ich mir notiert. Es sind gläubige Leute. Das stellen wir fest. Sie kennen Jesus. Und sie lieben Jesus. Aber es fehlt ihnen etwas Entscheidendes. Es fehlt ihnen, sie kennen den Heiligen Geist nicht. Es ist schon noch spannend, dass Paulus gerade diese Frage als erstes gestellt hat. Gut, vielleicht waren da noch andere Gesprächsthemen, aber das hier wurde jetzt aufgeschrieben. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und grundsätzlich können wir von der Bibel her wissen, so lehrt es uns, die Bibel, so lehrt es uns Gott, dass wer Jesus aufnimmt, wer sein Leben Jesus hingibt, wer sich in dem Sinn auch bekehrt, der erlebt auch eine Wiedergeburt. Er bekommt das ewige Leben geschenkt. Und das bedeutet auch, dass Gott in sein Leben kommt durch den Heiligen Geist. Also wer glaubt, wer sein Leben Jesus gegeben hat, der hat den Heiligen Geist. So heißt es zum Beispiel in Römer 8, Vers 9. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn denn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Dieser Satz sagt aus, da du ja den Heiligen Geist hast, wirst du auch vom Geist geführt und beherrscht. Das ist eigentlich die Grundlehre, von der wir ausgehen dürfen. Der Heilige Geist ist das Geschenk Gottes. Gott selbst kommt in unser Leben in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus anvertrauen, zum Glauben kommen, uns bekehren. Nun lehrt uns aber die Geschichte dieser 12 Männer aus Ephesus, dass es gut ist, da auch mal nachzufragen. Es reicht nicht aus, einfach die Sünden zu bekennen und dann zu hoffen, dass das wieder weggewaschen wird und sich dann zu bemühen, gut zu leben. Das wäre die Taufe nach Johannes. Die führt einfach zur Umkehr. Aber da ist noch keine neue Kraft, noch kein neues Leben dabei. Das reicht nicht aus, Jesus einfach als Freund anzunehmen. Sagen, ja, jetzt habe ich einen Kumpel. Sondern es bedeutet, sich Jesus ganz hinzugeben. Das ist mit dieser Taufe auf den Namen von Jesus gemeint. Taufe heißt ganze Hingabe, hineingetaucht werden. Das machen wir deswegen auch die Taufe im Wasser, mit Untertauchen und wieder heraufkommen. Wir hatten gerade letzte Woche, Klammerbemerkung, unser Taufinfoabend, wo 4 Interessierte hier waren. Ich freue mich, dass am 23. August ein Taufgottesdienst am See stattfinden kann. Betet für diese Leute, die sich taufen lassen wollen. Betet für diesen Tag, dass das auch schön Wetter ist. Einfach so, Klammer zu. Aber das bedeutet die Taufe, ganze Hingabe. Es reicht also nicht, einfach zu sagen, ja, ich wollte jetzt ein bisschen Jesus nachfolgen, sondern hier ist gemeint, gib dich ganz hin und dann lass dich ausrüsten durch Gottes Gaben. Und ich möchte euch 3 solche Ausrüstungsgegenstände zeigen, die diese 12 Leute, hier haben wir jetzt schon ein paar mehr, so, könnt nachzählen. Die erste Ausrüstung, die diese bekommen, ist die Taufe auf Jesus. Also diese ganze Hingabe an ihn, und es ist ein Geschenk, sich so taufen lassen zu dürfen und aufgenommen zu werden in die Gemeinschaft der Gläubigen. Das zweite, ganz stark, ist diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Lauter Abkürzungen, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn Gott selbst in ihr Leben hineinkommt und jetzt müssen sie nicht aus sich heraus diese Veränderungen angehen, sondern Gott gibt ihnen die Kraft. Und das Dritte, das ist auch schön eindrücklich beschrieben, das sind die Gaben, die diese Männer bekommen. Es heißt, dass nachdem Paulus ihnen die Hände aufgelegt hat, der Heilige Geist auf sie kam und man hat das daran gesehen, dass sie geistliche Gaben bekommen haben. Sie haben in Sprachen gesprochen, die sie nicht gelernt haben. Sie haben Sprachen, Gebet, Sprachen, Rede geschenkt bekommen. Und sie haben auch diese Fähigkeit bekommen, inspiriert durch den Heiligen Geist, Dinge zu sagen, die sie gar nicht wissen konnten. Das ist die prophetische Rede. Daran hat man erkannt, hey, Gott hat ihnen besondere Gaben gegeben. Und hier macht das Wort Inspiration jetzt total Sinn. In Spirit, der Geist, Spirit ist der Geist, Inspiration. Und diese Gegenwart von Gott in unserem Leben, die bewegt unseren inneren Motor. Das Wort Motor und das Wort Motivation stammen vom selben Wort, bewegen. Der Motor ist der Beweger und die Motivation ist die Bewegung, das Bewegtsein. Wenn der Geist in uns kommt, wenn du inspiriert bist durch Gott, dann gibt es eine Motivation, die von ihm gelenkt wird, die von ihm kommt, in Bewegung gesetzt. Und das passt dann wieder zu diesem Seid brennend im Geist. Also wenn wir das anschauen, dann sehen wir hier, so als Rückblick, eine Leidenschaft, brennend im Geist zu sein. Für Menschen, die zuverlässig, verfügbar und lernbereit sind, ist diese Leidenschaft auch lenkbar, dass es etwas Gutes bewirkt. Wir sehen hier die Jüngerschaft, eine Gemeinde, die jüngerschaftlich leben will, wo wir lernen können, wo wir miteinander unterwegs sind, Gastfreundschaft, einander stärken und entfalten. Und jeder ist gesendet in seinen Alltag. Gemeinde ist nicht nur hier, sondern Gemeinde ist überall in der ganzen Gegend, dort, wo wir unter der Woche sind. Und wir sehen hier eine Ausrüstung, die Gott schenkt, durch die Taufe, durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und durch seine Gaben. Und darum möchte ich jetzt beten, dass Gott unseren Kaffee wirklich heiß einschenkt heute. Dass wir richtig ausgerüstet nach Hause gehen. Ich möchte einen Moment still sein, diese Zeit mit einem Gebet abschließen. Und anschließend werden wir auch ein Lied singen, das das Thema noch einmal aufgreift. Eine kurze Stille, also auch für euch alle, um das noch einmal durchzugehen und sich zu fragen, wo möchte ich neue Motivation bekommen? Lieber Vater im Himmel, du bist wirklich voller Liebe, voller Gnade auch für uns. Und du bist allmächtig. Und wenn wir jetzt hier so zusammen sind, im Gottesdienst, und wir hören auf die Geschichte aus deinem Wort, aus der Bibel, dann wissen wir, du schaust uns an und du hast Freude. Du hast Freude, wenn Menschen zusammenkommen und auf dich hören. Und du hast auch eine Sehnsucht, eine Leidenschaft, ein Brennen für jede einzelne Person, die heute da ist. Und ich danke dir für die Liebe, die du hast. Die Liebe, wo du sogar so weit gegangen bist, für deinen eigenen Sohn herzugeben, der für uns gestorben ist. Das hast du gemacht für alle, für jeden Mensch, für alle, die heute da sind. Es ist niemand zu wenig wert für das. Sondern du hast jede Person gesehen, von Geburt an bis heute. Und sogar vor der Geburt. Und dafür danke ich dir. Vater, du hast auch versprochen, dass du den Heiligen Geist gibst, wenn wir an Jesus gläubig werden. Und ich glaube, dass wir dürfen einfach dankend annehmen im Glauben, ja, du hast uns den Heiligen Geist gegeben. Der bestätigt in uns drin, dass wir Kinder Gottes sind. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben, der lass unser Leben auch in Veränderung gehen. Der Heilige Geist führt uns in die Anbetung. Er führt uns an den Punkt her, dass wir einfach den Vater möchten lieben und ehren mit dem ganzen Leben. Der Heilige Geist möchte uns auch Gaben schenken. Möchte uns ausrüsten. Möchte uns auch im Alltag drinnen befeigen. Und da sind wir manchmal auch müde. Oder sind Leute unter uns, die sagen, ja, wo ist er jetzt, der Heilige Geist? Ich spüre es nicht. Ich weiss, dass es nicht um unsere Gefühle geht, Herr. Und doch will ich dir darum beten, dass du heute in diesem Moment die Geist auf eine neue Art, auch einfach wieder auf erfrischend, auf einfach erneuernd, so meine ich es, ausschüttest. Dass wir einfach merken, die Heilige Geist ist da. Und er erfüllt uns mit deiner Liebe, mit deiner Freude und mit dieser Leidenschaft, dass wir auch sagen können, wir sind brennend im Geist, in deinem Geist brennend, heiß, weil du in uns lebst und durch uns lebst. Heiliger Geist, ich rufe dich an, komm, erfüll du uns. Tu dein Werk vom Aufzeigen, was hindert von den Sünden, und dein Werk vom Leben verändern, dein Werk vom Gaben ausschütten, Gaben geben für die Aufgaben, die du uns gibst. Tu dein Werk, tu du unter uns wirken, die Liebe soll wirklich in unseren Herzen flammen. Im Namen von Jesus bitte ich das. Amen.